RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will zügig Entlastungen für Unternehmen beschließen. Bundeskanzler Merz sagte nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses, es gehe jetzt Schlag auf Schlag. Aus Berlin Sabine Henkel.
Die Koalition hat es eilig. Sie will in den nächsten Wochen möglichst schnell Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu entlasten. Aber auch Bürger und Bürgerinnen. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. All diese Maßnahmen und viele mehr stehen auch im Koalitionsvertrag. Auszüge daraus hat der Koalitionsausschuss jetzt in ein Sofortprogramm gepackt und Prioritäten festgelegt.
Deutschland stellt der Ukraine weitere militärische Hilfe im Umfang von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Darin enthalten ist laut Bundesregierung die Finanzierung von weitreichenden Waffen, die in der Ukraine produziert werden sollen. Kanzler Merz sagte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky, es gelte dabei keine Reichweitenbeschränkung. Außerdem will Deutschland weitere Waffen und Munition liefern. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat den Tod des Anführers der islamistischen Hamas, Mohammed Sinwar, verkündet. Er sei bei einem Armeeeinsatz im Gazastreifen eliminiert worden. Mohammed Sinwar war der jüngere Bruder des früheren Hamas-Anführers Yahya Sinwar. Dieser galt als Drahtzieher des Terrorüberfalls auf Israel am 7. Oktober 2023 und war im vergangenen Herbst vom israelischen Militär getötet worden. Durch einen Gletscherabbruch im Süden der Schweiz ist ein Teil des Ortes Blatten von einer riesigen Lawine überrollt worden. Rund 3 Millionen Kubikmeter Geröll sind zusammen mit dem Gletscher ins Tal gestürzt und zerstörten zahlreiche Häuser. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das Worst-Case-Szenario sei leider eingetroffen. Am Nachmittag donnerte die gigantische Lawine aus Eis, Stein und Schlamm in einer riesigen Staubwolke nach unten und zerstörte einen großen Teil des Dorfs Blatten im Lötschental. Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner hatten ihre Häuser schon in der vergangenen Woche vorsorglich verlassen müssen. Der Gemeindepräsident von Blatten versuchte den Menschen Mut zu machen. Wir haben heute das Dorf verloren, aber nicht das Herz, sagte er. Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister hat Unterstützung angekündigt. Die Armee sei unterwegs, um alle nötige Hilfe zu leisten.
Das Wetter in Deutschland. Nachts überwiegend trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 5 Grad. Am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Es ist gleich 0 Uhr 3.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit einer Gefahrenmeldung für die A6 Heilbronn Richtung Nürnberg. Zwischen Kreuz Weinsberg und Neuenstein gefährdet Aquaplaning die Fahrt. Und noch eine Gefahreninformation, die gilt für den Kreis Segeberg. In Ellerau kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Bitte schließen Sie hier Fenster und Türen und schalten Sie die Lüftung und Klimaanlagen ab. Schauen wir auf die Straßenstaus und Behinderungen auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Idstein und Limburg Süd 7 Kilometer Stau. Auf der A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West 6 Kilometer Stau. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Tunnel Königshainer Berge 8 Kilometer Stop and Go. Die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Merane und Schmöll nach einem Unfall gesperrt. A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle 4 Kilometer Stau an einer Baustelle. Nochmal die A8 Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Ost 3 Kilometer Stop and Go. A40 Essen Richtung Duisburg. Die Autobahn ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Hier wird gebaut. Und ebenfalls gesperrt ist die Rügenbrücke auf der B96 Straße und Alte Fähr, und zwar in beide Richtungen.
Die ARD Infonacht.
von NDR Info aus Hamburg an diesem 29. Mai 2025. Christi Himmelfahrt, Herrentag, Vatertag und am Mikrofon ist Marius Zegri. Herzlich willkommen. In Berlin, da galt gestern Sicherheitsstufe 1. Der ukrainische Präsident Selenskyj war in der Stadt, um sich mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz zu treffen. Dabei ist es vor allem um weitere Militärhilfen für Kiew gegangen, die der Kanzler ausbauen will, die der Kanzler fortsetzen will, wie er sagte. Insgesamt 5 Milliarden Euro stellt Berlin der Ukraine in Aussicht und außerdem wollen beide Länder eine Absichtserklärung unterzeichnen, die die Beschaffung weitreichender Waffensysteme regeln soll. Wie der Tag des ukrainischen Präsidenten in Berlin verlaufen ist, es fasst jetzt Benjamin Großkopf zusammen.
Vierter Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Selenskyj steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Selenskyj beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man. Zum Beispiel, als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Dragi Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Dragi Friedrich.
Inhaltlich treffen Selenskyj und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine auch im Land selbst, zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Selenskyj auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft? Ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Selenskyj, hinterfragt und überprüft werden.
Soweit das Treffen in Berlin. Aber wie geht es nun weiter? Und ist das genug? Die Grünen, die waren ja zu Regierungszeiten Unterstützer der Ukraine und haben dabei immer auch Waffen mit großer Reichweite gefordert. Birgit Langhammer vom NDR hat darüber gesprochen mit der Grünen-Politikerin Sarah Nanni. Sie ist die verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei. Und die erste Frage war, wie stehen denn die Grünen jetzt zum Kurs von Kanzler Merz?
Ich glaube, es war erstmal gut, dass Friedrich Merz einige Sachen auch angekündigt hat. Die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Industrie insbesondere ist der richtige Weg. Das hätte auch die letzten Jahre durchaus mehr passieren können. Und auch der Wunsch, dass man von deutscher Seite aus versucht, Nord Stream 2 zu verhindern, ist erstmal richtig, auch wenn ich mir schon da etwas klarere Sprache gewünscht hätte. Was allerdings offen bleibt, ist, was jetzt genau gemeint ist mit den weitreichenden Waffen aus ukrainischer Produktion, beziehungsweise die auch mit deutscher Unterstützung weiter gebaut werden soll. Das klingt erstmal nach einem Durchbruch. Ich weiß aber nicht, welches System da gemeint ist. Und wenn man dann dazu sagt, dass es keine Reichweitenbegrenzung mehr gibt, dann stimmt das natürlich auch nicht, weil jedes System hat ja einfach eine technische eigene maximale Reichweite. Und das würde mich brennend interessieren, wie hoch die ist.
Es geht natürlich aber auch immer darum, schon gleich mitzudenken, wie das Ganze wohl im Kreml diskutiert wird. Und das war ja, glaube ich, auch immer ein großer Punkt, dass man eben die Ukraine zwar unterstützen möchte, auf der anderen Seite aber eben nicht ins Visier von Moskau kommen will. Jetzt hören wir heute schon gleich, Deutschland sei ein Kriegstreiber und mit diesen Zusagen würden Friedensverhandlungen untergraben. Kann man das so lesen?
Also die Einschätzung, die Sie wiedergegeben haben, die der ehemalige Bundeskanzler Scholz ja insbesondere hatte, die habe ich nie geteilt. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, dass Russland einem diktiert, wie man die Ukraine unterstützt und wie nicht, dann kann man nur verlieren. Und natürlich wird es Putin nicht gefallen, wenn der Westen die Ukraine stärker und auch besser unterstützt und vor allem auch dauerhaft. Denn er will diesen Krieg ja gewinnen gegen die Ukraine. Und das kann er nicht, solange der Westen an der Seite der Ukraine steht. Deswegen wird er weiter drohen. Putin hat sich den Rest von Europa ja schon längst zum Feind gemacht. Also da ändern unsere Lieferungen auch nichts mehr dran. Woran sie was ändern, ist an der Frage, ob die Ukraine als Staat überleben kann. Das machen diese Lieferungen jetzt deutlich wahrscheinlicher.
Sagt Sarah Nanni, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen.
Die Meinung.
Seit gerade mal 3 Wochen ist Friedrich Merz Kanzler und seit seinem ersten Amtstag ist er auch mittendrin in der Weltpolitik. Natürlich auch gestern beim Besuch des ukrainischen Präsidenten. Die Erwartungen an den neuen Mann im Kanzleramt, die sind hoch. Und für einen Neuling an der Regierungsspitze erfüllt Merz sie gar nicht mal schlecht, meint unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Kommentar.
Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer? Dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto, dann bauen wir uns die Raketen eben selber, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers, Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnen kühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang. Ein guter. So wie der Antrittsbesuch Selenskis heute in Berlin.
Die Meinung von Georg Schwarter aus dem ARD-Hauptstadtstudio um 0.15 Uhr, Viertel nach 12.
Die ARD-Infonacht.
Im Gazastreifen steht kaum noch ein Stein auf dem anderen. Doch dass ihre Heimat zu weiten Teilen zerstört ist, das ist für die Menschen in Gaza momentan nicht das größte Problem. Viel gravierender ist es, dass es kaum noch Lebensmittel gibt. Israel lässt so gut wie keine Hilfsgüter in den Gazastreifen, viele Menschen hungern. Um etwas dagegen zu tun, haben Israel und die USA eine Hilfsaktion gestartet, haben Verteilzentren eröffnet, in denen es Nahrungsmittel geben soll. Doch dem Andrang der ausgehungerten Bewohner des Gazastreifens waren die Helfer nicht gewachsen.
Es waren chaotische Szenen, die sich nur wenige Stunden nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums westlich von Rafah abspielten. Die Menschen durchbrachen die Absperrungen und plünderten die Hilfsgüter. Die Sicherheitsleute, schwer bewaffnete US-Söldner, flohen angesichts der immensen Menschenmenge. Auch diese Frau aus Gaza City stürmte das Verteilzentrum. Ich nehme mir Essen für unsere Kinder, fühlt mit uns. Wir brauchen jemanden, der sich um uns und die Tragödie kümmert, in der wir uns befinden. Die Schüsse und Bomben sind uns egal. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern Essen bringen. Erst als israelische Kampfhubschrauber aufzogen und Schüsse abgaben, löste sich die Menschenmenge auf. Hosni Abu Amra, ein Vertriebener aus Rafah, flüchtete, weil er um sein Leben fürchtete. Es war ein heilloses Chaos. Die Menschen stürmten los, dann wurde geschossen und wir flohen. Wir haben nichts mitgenommen, was uns angesichts der Hungersnot, in der wir uns befinden, hätte helfen können. Es gab überhaupt keine Ordnung mehr. Aufgrund des Ausmaßes der Hungersnot, die alle betrifft, konnten sie nichts mehr kontrollieren. Die Vereinten Nationen bestätigten unterdessen, dass es bei der Erstürmung des Verteilzentrums 47 Verletzte gegeben haben soll, die vor allem Schusswunden erlitten hätten. Die Schüsse seien vom israelischen Militär abgefeuert worden, sagte ein UN-Sprecher. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der das neue Verteilsystem mit der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation mit angeschoben hatte, versuchte die chaotischen Zustände zu relativieren. Wir hatten kurzzeitig einen Kontrollverlust, aber die Situation war schnell wieder unter Kontrolle. Wir werden noch weitere Zentren eröffnen. Die Idee ist grundsätzlich, der Hamas die Plünderungen humanitärer Hilfsgüter als Kriegsinstrument wegzunehmen und sie der Bevölkerung zu geben. Ziel ist es, eine sterile Zone im Süden Gazas zu haben, in der die gesamte Bevölkerung sich zu ihrem eigenen Schutz bewegen kann. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen lehnen dies ab und sprechen stattdessen von Zwangsvertreibung und ethnischer Säuberung. Doch das israelische Militär scheint fest entschlossen, den Druck weiter zu verstärken, um die Menschen im Süden des Küstenstreifens zu konzentrieren zur besseren Bekämpfung der Hamas. Trotz der Tumulte und der chaotischen Szenen nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums will die umstrittene Stiftung GHF ein zweites Zentrum eröffnen. Insgesamt sind 4, möglicherweise sogar 8 dieser Verteilzentren geplant.
Berichtet Julio Segador aus Tel Aviv. Die britisch-amerikanischen Influencer Andrew und Tristan Tate sind in Großbritannien wegen Vergewaltigung und weiterer Straftaten angeklagt worden. Gegen die Brüder sei letztes Jahr ein europäischer Haftbefehl erlassen worden, hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Derzeit befinden sie sich in Rumänien, wo ebenfalls gegen sie ermittelt wird.
Bekannt sind die Tate-Brüder als antifeministische Influencer. Sie haben sich mit frauenfeindlichen und aggressiven Inhalten einen Namen gemacht, hetzen im Internet auch gegen Homosexuelle und Transpersonen. Unter ihren Followern sind oft junge Männer. Ende 2022 waren sie in Rumänien verhaftet worden. Im letzten Jahr wurden sie offiziell der Beteiligung an einem Menschenhändlerring beschuldigt. Dem 38-jährigen Andrew Tate wurde zudem Vergewaltigung vorgeworfen. In Großbritannien sind die Brüder in insgesamt 21 Punkten angeklagt worden, bestätigte nun die Staatsanwaltschaft. Gegen Andrew Tate wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit 3 Frauen erhoben. Unter anderem wird er der Vergewaltigung, der Körperverletzung und des Menschenhandels beschuldigt. Seinem 36-jährigen Bruder werden Straftaten im Zusammenhang mit 1 Frau vorgeworfen, darunter Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft betont jedoch, dass zunächst die rumänischen Strafsachen geklärt werden müssten.
Informationen waren das von Franziska Hoppen aus London hier in der ARD-Infonacht. Das, was die Experten der Weltwetterorganisation WMO da gestern in ihrem neuesten Bericht über das Weltklima veröffentlicht haben, das beunruhigt selbst Experten. Denn die rechnen damit, dass die Temperaturen rund um den Globus weiter ansteigen in den kommenden 5 Jahren, dass sie sogar neue Rekordwerte erreichen. Klimaschutz wird da umso wichtiger. Und bei dem Thema sieht sich die Europäische Union auf einem guten Weg. Sie hat die Klimapläne der Mitgliedstaaten ausgewertet und ist jetzt zuversichtlich, dass Europa seine Klimaziele für 2030 erreichen wird, dass die Treibhausgasausstöße in der EU senken werden. Die Einzelheiten dazu jetzt aus Brüssel von Jakob Mayer.
Die Mitgliedstaaten sind nach Angaben der EU-Kommission auf dem besten Weg, das Klimaziel für 2030 zu erfüllen. Bis dahin muss die EU ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um 55% gegenüber dem Wert von 1990 gesenkt haben. Die Kommission hat zusammengerechnet, was die EU-Länder durch ihre nationalen Klimapläne und gemeinsame Maßnahmen erreichen. Daraus ergibt sich nach den Worten von Klimakommissar Wopke Hoekstra ein Reduktionswert, der sehr nahe an der Vorgabe liegt. Wenn die Mitgliedstaaten ihre Pläne zusammen mit den anderen EU-Maßnahmen ganz umsetzen, sind wir auf dem besten Weg, die Netto-Treibhausgasemissionen um etwa 54% zu reduzieren. Das ist nur ein Punkt unter unserem Ziel von 55%. Bisher hat die EU ihre Emissionen laut Hoekstra um 37% gegenüber 1990 gesenkt, ist nach seinen Worten also auf Kurs. Wenn wir so weitermachen, werden wir es schaffen, erklärt der Klimakommissar. Die stellvertretende Kommissionschefin Teresa Ribera verweist auf die enormen Kosten von Extremwetterereignissen. Die klimabedingten wirtschaftlichen Verluste in der EU allein für den Zeitraum zwischen 2021 und 2023 beziffert sie auf 163 Milliarden Euro. In den Anstrengungen nachzulassen ist deshalb für Ribera keine Option. Wir haben große Fortschritte gemacht, aber wir müssen weiterarbeiten, um unsere Wirtschaft CO2-frei zu machen. Die Analyse der Kommission zeigt allerdings, dass die Mitgliedstaaten auf dem Weg zum Klimaziel unterschiedlich gut vorankommen. Belgien, Estland und Polen haben noch gar keine endgültigen Pläne vorgelegt. Einige Staaten müssen sich nach Ansicht der Kommission im Transportwesen, bei der Gebäudedämmung und in der Landwirtschaft stärker anstrengen. Auch müssten EU-Länder mehr tun, um die Vorgaben bei Landnutzung und Forstwirtschaft zu erreichen. Klimakommissar Hoekstra betont, natürlich muss dem Ehrgeiz auf dem Papier auch der Ehrgeiz in der realen Welt gegenüberstehen. Deshalb werden wir unsere Mitgliedstaaten weiterhin unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Das gilt auch für den Umstieg auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Der politische Wille ist da, sagt die Kommission, um Windparks schneller zu genehmigen und Projekte zu fördern. Das müsse jetzt schnell umgesetzt werden. Dann sei das Ziel zu schaffen, in der EU 42,5% der Energie bis 2030 aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Insgesamt sieht Brüssel in der EU eine gute Grundlage, um bis Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich keine Klimagase mehr auszustoßen und die Vorgaben des Abkommens von Paris zu erfüllen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Es bleibe aber noch einiges zu tun, betonen die Verantwortlichen. Die Kommission will noch vor der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag für das Klimaziel für 2040 vorlegen. Bis dahin will die EU ihre Emissionen um 90% senken.
0:23, 7 Minuten vor 12:30. Von Schockanrufen hat bestimmt jeder von uns schon mal gehört. Sie sind eine besonders perfide Methode von Betrügern, um Menschen um ihr Geld zu bringen. Und die sind immer wieder erfolgreich. Fast täglich gibt es Meldungen über Opfer, die 5 oder sogar 6-stellige Beträge an Kriminelle verloren haben. Auch Michael Sommer aus dem Kreis Kusel in Rheinland-Pfalz gehört dazu. Nach einem Schockanruf hat er 24.000 Euro an einen Fremden übergeben. Unsere Reporterin Jana Hausmann hat ihr seine Geschichte erzählt.
An einem Donnerstagnachmittag nimmt Michael Sommer einen Anruf entgegen. Am Telefon meldet sich ein vermeintlicher Staatsanwalt. Der behauptet, dass Sommers Tochter bei ihm sei. Noch bevor der 57-Jährige genau weiß, was wirklich passiert ist, hört er eine weinende Frau am anderen Ende der Leitung.
Für mich war das meine Tochter. Die Tochter heulte, die war in Tränen aufgelöst und Papa, es ist so schrecklich, mir ist das passiert. Also es war ein ganz diffuses Trauerszenario, mit dem ich konfrontiert war.
Der vermeintliche Staatsanwalt berichtet dem geschockten Vater, dass seine Tochter mit dem Fahrrad eine schwangere Frau angefahren hätte. Die sei dadurch so unglücklich gestürzt, dass sie noch vor Ort verstorben sei.
Das Ganze war dann noch gespickt mit so viel juristischem Fachlatein, mit Paragraphen und so Formulierungen, dass mir auch aufgrund des Detailreichtums ich überhaupt nicht eine Sekunde gezögert habe, das zu glauben.
Fast 24.000 Euro Kaution soll er zahlen, um sein Kind aus dem Gefängnis zu holen. Die Betrüger manipulieren ihn derart geschickt, dass er das Geld von seinem Konto abhebt. Dann fährt er nach Idar-Oberstein, wo ein angeblicher Notar die Summe entgegennehmen soll. Währenddessen wird er misstrauisch. Michael Sommer konfrontiert den Mann am Telefon mit seinen Zweifeln, besteht darauf, sich bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu treffen.
Ich habe alle roten Flaggen gesehen und benannt und es ist diesen Menschen trotzdem gelungen, weiterhin zu mir durchzudringen und das zu entkräften.
Nachdem die Betrüger ihm nochmal seine verzweifelte, vermeintliche Tochter am Telefon präsentieren, knickt er ein. Er übergibt einem Fremden das Geld. Bereits kurz danach wird ihm bewusst, auf was er da hereingefallen war.
Und ich weiß, dass das alles total blöd ist. Ich habe Zeitungsartikel gelesen. Ich habe Podcasts gehört, wo genau dieser Fall verhandelt wurde. Und ich habe immer gesagt, das passiert mir nicht.
Mit dem Erlebten umzugehen ist für Michael Sommer immer noch schwer.
Das Geld, es ist schrecklich, dass ich das verloren habe. Das ist existenzbedrohlich für mich. Ja, aber darum weine ich nicht. Ich weine darum, weil ich mich wirklich missbraucht fühle. Ich habe mich 3 Stunden lang in einem realen Krimi befunden.
Um andere zu schützen, will er mit seiner Geschichte nun an die Öffentlichkeit gehen.
Leute, es kann einfach jedem passieren. Fühlt euch nicht zu sicher. Und wenn nur ein einziger deshalb nicht solche fatalen Geldübergaben macht, dann hat das alles schon Sinn gemacht.
Warnt Michael Sommer, er ist das Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib und einem historischen Erfolg bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig. Das allererste Mal wurde der sogenannte Mixed-Team-Wettbewerb durchgeführt und völlig überraschend gewann das deutsche Duo Carina Schönmeier und Timo Eder. Alles zur Turnsensation der beiden 19-Jährigen hat Florian Winkler.
Timo Eder und Carina Schönmeier schüttelten erst ungläubig die Köpfe, dann fielen sie sich überglücklich in die Arme. Dem deutschen Mixed-Team gelang die goldene Turnüberraschung. Das Duo aus Ludwigsburg und Bremen schaffte bei der Wettkampfpremiere mit mitreißenden Übungen den Sprung ins Finale und setzte sich hauchdünn gegen Großbritannien durch. Die beiden 19-Jährigen überzeugten an allen 3 Geräten. Eder holte sogar am Barren die Bestwertung, Schönmeier am Sprung. Sehr zur Freude der knapp 5000 frenetischen Turnfans in der Leipziger Messe, die anschließend den ersten EM-Titel seit knapp 3 Jahren mitfeiern durften.
Jubel und Euphorie auf den Rängen, aber natürlich auch bei Goldgewinnerin Carina Schönmeier.
Nein, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es jetzt so gereicht hat. Ich hätte gedacht, es wäre knapp daneben, aber wir haben es knapp geschafft und das macht mich unheimlich stolz. Ich bin einfach nur froh, wie gut wir das zusammen hinbekommen haben. Wir waren echt ein gutes Team und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war richtig krass.
Und wir machen weiter mit Handball und schauen auf das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga. Dort setzt Magdeburg das Spitzenduo aus Berlin und Melsungen unter Druck. Die beiden standen bisher punktgleich an der Tabellenspitze. Nun treffen sie im Topspiel aufeinander und nehmen sich also gegenseitig Punkte weg. Magdeburg hingegen konnte vorlegen und hat das auch getan mit einem 11-Tore-Sieg in Erlangen. Durch den Erfolg schieben sich die Magdeburger fürs Erste an die Tabellenspitze. Für Linksaußen Lukas Mertens ein gutes Gefühl.
Der Druck tatsächlich liegt bei den beiden Mannschaften jetzt. Wir haben unsere Aufgabe hier erfüllt und wir gucken uns das entspannt von zu Hause an. Das erste Mal, dass wir jetzt auch ein Spiel Vorsprung haben. Die letzten Monate sind wir immer hinterhergelaufen und so, aber deswegen gucken wir uns das diesmal entspannt von der Couch an.
Die Magdeburger liegen nach dem Sieg nun einen Punkt vor Berlin und Melsungen. Alle Ergebnisse und auch weitere Informationen und Hintergründe zur Handball-Bundesliga finden Sie online auf sportschau.de. Wir schauen zum Tennis und den French Open. Beim Grand-Slam-Turnier in Paris lichten sich schon in Runde 2 die Deutschen rein. Als letzte verbliebene Frau ist nun auch Eva Lüss ausgeschieden. Daniel Altmaier hingegen konnte sein Zweitrundenspiel gewinnen. Die Einzelheiten hat Guido Ringel.
Man kann sich an den Mann gewöhnen. Daniel Altmaier mag Paris, sorgt hier immer wieder für gute Ergebnisse. Und jetzt, mit seinen 26 Jahren, steht er wieder in der dritten Runde der French Open nach einem umkämpften 4-Satz-Sieg gegen den Tschechen Kopriva. Ein schwieriges Match auf einem kleinen, Nebenplatz auch wegen der Bedingungen schwierig. Mal Regen, mal Sonne und vor allem viel Wind.
Klar, war das doch heute, wenn man so eine Balance nimmt zwischen Tennis, mental und fitnesstechnisch, war das Mentale definitiv das Wichtigste heute.
Altmaier war nicht ganz so mutig und wuchtig wie in der Runde zuvor. Am Mittwoch eher ausgeglichen und sachlich und er ließ sich auch immer wieder auf lange Ballwechsel ein. Insgesamt aber hat's geklappt, auch wenn's nicht so spektakulär war wie im Match in der ersten Runde. Aber schön siegt nicht immer, manchmal setzt sich eben auch nur Konstanz durch. Und die hat Altmaier nun wieder in die Runde der besten 32 Spieler bei den French Open gebracht. Nicht geschafft hat diesen Sprung Eva Lys, die Hamburgerin ist nach einem eher schwachen Match ausgeschieden. Dafür aber freut sich Paris weiter über einen der Topstars. Carlos Alcaraz ist mit wieder imposantem Tennis eine Runde weiter.
Und zum Schluss schauen wir noch zum Fußball. Da ist dem FC Chelsea Historisches gelungen. Die Londoner haben als erstes Team überhaupt alle vier europäischen Clubwettbewerbe gewonnen. Am Abend besiegte Chelsea im Finale der Conference League Betis Sevilla mit 4:1 und das nach einem 0:1 Rückstand. Unschönes Szenen gab es vor dem Anpfiff auf den Straßen der Finalstädte Breslau. In der Innenstadt kam es zu Auseinandersetzungen der beiden Fanlager. Die Polizei schritt mit mehreren hundert Einsatzkräften ein.
Und soweit der Sport mit Max Seib.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0:30 Uhr mit Olaf Knapp. Die neue schwarz-rote Bundesregierung hat sich auf Prioritäten für die kommenden Wochen verständigt. Union und SPD vereinbarten im Koalitionsausschuss unter anderem, dass sie die Wirtschaft stärken und eine große Rentenreform angehen wollen. Bundeskanzler Merz sagte in den ARD-Tagesthemen, dass zum Beispiel Unternehmen zügig entlastet werden sollen.
Wir wollen uns darum bemühen und wir sind auf einem guten Weg, dafür zu sorgen, dass die Steuererleichterungen für die Unternehmen in Kraft treten können, damit die Arbeitsplätze sicher sind. Wir wollen ja auch die Abschreibungsmöglichkeiten rückwirkend für das ganze Jahr 2025 ermöglichen. Das habe ich auch mit dem Bundesfinanzminister, Vizekanzler Lars Klingbeil ausführlich besprochen in den letzten Tagen. Die Arbeiten dazu sind bereits angelaufen und wir wollen versuchen, das auch vor dem Sommer noch in den Bundesrat einzubringen. Wir sind zuversichtlich, dass das geht.
Bundeskanzler Merz. Bundesaußenminister Wadefuhl hat bei seinem Antrittsbesuch in Washington seinen US-Kollegen Rubio getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges. Aus Washington Björn Dahke.
Deutschland und die USA seien sich einig, Putin muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden, auch mit Sanktionen. Die EU bereitet ein weiteres Sanktionspaket vor und auch im US-Kongress sollen mehr als 80 Senatoren dazu bereit sein. Was der US-Außenminister darüber denkt, ist nicht zu erfahren. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es, wie in Washington üblich, nicht. Bei Wadefuhls Begrüßung vor den Kameras ignoriert Rubio alle Fragen. So bleibt auch unklar, ob die USA und Deutschland gegenüber der israelischen Regierung mit einer Stimme sprechen.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Moskau und Kiew hatten Mitte Mai in Istanbul erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen geführt. Einziges Ergebnis war der Austausch von jeweils 1000 Gefangenen. Die Europäische Union hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Syrien komplett aufgehoben. Dazu zählt auch, dass die syrische Zentralbank und andere Banken wieder Zugang zum europäischen Finanzmarkt erhalten. Ein halbes Jahr nach dem politischen Umsturz will die EU mit dem Schritt einen schnellen Wiederaufbau des Bürgerkriegslandes ermöglichen. Die EU-Außenminister hatten die Aufhebung der Sanktionen vergangene Woche vereinbart. Das Wetter in Deutschland. Nachts überwiegend trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 5 Grad. Am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen, Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit einer Gefahreninformation für den Kreis Segeberg in Ellerau kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Bitte schließen Sie Fenster und Türen dort und schalten Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Staus und Behinderung haben wir auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Idstein und Limburg Süd 7 Kilometer Stau.
A3 Würzburg Richtung Nürnberg zwischen Höchstadt Ost und Erlangen West 8 Kilometer Stau. Die A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Tunnel Königshainer Berge 8 Kilometer Stop and Go. Und die A4 Chemnitz Richtung Erfurt ist zwischen Mirane und Schmölln gesperrt. Die A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle 3 Kilometer Stau. A8 Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Ost 3 Kilometer Stop and Go. Die A15 Dreieck Spreewald Richtung Breslau ist zwischen Fettschau und Cottbus West gesperrt. Und A94 München Richtung Passau zwischen Lengdorf und Dorfen Sperrung nach einem Unfall. Bitte bilden Sie hier eine Rettungsgasse.
Die ARD-Infonacht.
Mit Marius Zekri herzlich willkommen. Welche Rolle spielt Russland im Ukraine-Krieg? Die Antwort auf diese Frage ist für viele Menschen und viele Regierungen klar. Das Land ist der Aggressor. Es hat die Ukraine ohne Grund völkerrechtswidrig angegriffen. Moskau selbst sieht das natürlich ganz anders. Man sei benachteiligt, man werde ausgeschlossen, heißt es häufig aus dem Kreml. Und ja, natürlich wolle man eine friedliche Lösung, auch ein Waffenstillstand sei denkbar. Aber diesen Worten lassen Wladimir Putin und seine Helfer im Kreml fast nie Taten folgen. Man darf gespannt sein, wie die das Verhandlungsangebot, das Gesprächsangebot für kommenden Montag in Moskau dann am Ende ausgehen wird. Der Kreml fährt da eine ganz besondere Strategie im Umgang mit dem Westen, nämlich er versucht zu spalten. Über die Taktik Moskaus jetzt mehr von Björn Blaschke.
Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurden vergangene Nacht annähernd 300 Drohnen aus der Ukraine abgefangen. Gegen derlei Angriffe müsse sich Russland verteidigen, so die Propaganda des Kreml. Rechtfertigung auch dafür, dass ukrainische Städte bombardiert werden und das in einem Ausmaß, das auch US-Präsident Donald Trump jüngst meinte, Russlands Wladimir Putin sei verrückt geworden. Moskau jedenfalls sei an einer diplomatischen Lösung interessiert, wie Außenminister Sergei Lavrov erst heute wieder betonte. Übrigens möchte ich sagen, dass wir der ukrainischen Seite viele Jahre lang vor und nach dem Beginn der speziellen Militäroperation immer angeboten haben und weiterhin anbieten, alle Probleme durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Sich friedliebend geben und gleichzeitig bombardieren. Einerseits. Andererseits der Versuch, die USA und Europa weiter zu entzweien. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Wir sehen, dass sich eine große Zahl von Medien de facto an einer Kampagne beteiligt, die auf die Störung des Friedensprozesses abzielt. Deren Ziel ist, die Amerikaner auf jede erdenkliche Weise dazu zu bringen, neue Sanktionen einzuführen. Spaltpilze ausbringen und sich selbst als friedenswillig darstellen. Psychologische Kriegsführung Moskaus. Da kam es gerade recht, dass Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, die Reichweitenbegrenzung deutscher Waffen im Ukraine-Krieg sei aufgehoben. Widersprüche vom Koalitionspartner SPD, ein gefundenes Fressen für Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Merz hat alle ziemlich weit in die Irre geführt, wenn nicht sich selbst. Denn jemand aus der deutschen Regierung hat dem Bundeskanzler widersprochen, dass es gar nicht so sei und es keine Erlaubnis gegeben habe. Aber er, Merz, beharrt darauf, dass die Entscheidung gefallen sei und die Ukraine die Erlaubnis erhalten habe, Russland auch im Hinterland anzugreifen, ohne Rücksicht auf Entfernungen. Für Moskau besonders wichtig, den Spaltpilz in die deutsche Gesellschaft tragen. Die werde ja bei allem übergangen, meint zumindest die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie, Merz und sein Stellvertreter, sollten sich in erster Linie mit den deutschen Bürgern beraten und sie fragen, muss das gemacht werden oder nicht? Kommt von einer Person des russischen Systems, das ja nicht gerade für seine Debattenkultur bekannt ist. Der russischen Gesellschaft versuchte Außenminister Lavrov derweil erneut klarzumachen, dass angesichts der Reichweitendebatten im Westen einmal mehr russische Einigkeit gefordert sei. Europa wolle unter dem Banner des Narzissmus, das die Ukraine gehisst habe, gegen Russland vorgehen. Und vom deutschen Regierungschef zu hören, dass Deutschland die Position der führenden militärischen Kraft in Europa wieder gewinnen werde. Nun wissen Sie, da wir erst vor kurzem den 80. Jahrestag der Niederlage des Hitler-Nazismus gefeiert haben, ist das ziemlich symptomatisch. Die Menschen lernen wahrscheinlich nichts aus der Geschichte. Die russischen Propagandisten jedenfalls haben aus der Geschichte eines gelernt, sich alles irgendwie zurechtzubiegen, so sehr es auch quietscht.
0.39 Uhr, wir haben eine Gefahrenmeldung hier in der ARD-Infonacht. Ein Falschfahrer auf der A45 Gießen Richtung Aschaffenburg. Zwischen Langenselbold West und Langenselbolder Dreieck kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie hier äußerst rechts und überholen Sie nicht. Achtung auf der A45 Gießen Richtung Aschaffenburg. Zwischen Langenselbold West und Langenselbolder Dreieck. Ein Falschfahrer, Vorsicht hier in beiden Richtungen. Und vor gut einem halben Jahr ist Bashar al-Assad, der syrische Diktator, gestürzt worden. Und jetzt hat die EU ihre Wirtschaftssanktionen gegen das Land komplett aufgehoben. Der deutsche Außenminister Wadephul sagte zu der Entscheidung, man gebe der neuen syrischen Führung eine Chance, erwarte aber eine Politik, die alle Bevölkerungsgruppen und Religionsgruppen mit einbeziehe. Aus Brüssel dazu Helga Schmidt.
Mit der Aufhebung der Sanktionen will die EU den Wiederaufbau Syriens unterstützen und die Kräfte im Land stärken, die sich nach der Terrorherrschaft des Assad-Clans für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen. Ob der neue starke Mann Ahmed al-Sharra den demokratischen Wandel will, da ist man sich in Brüssel nicht so sicher. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas spricht von Zweifeln, ob die neue syrische Regierung sich in die richtige Richtung bewegt. Minderheiten sind nach wie vor gefährdet in Syrien und beim Thema Frauenrechte gibt es kaum Fortschritte. Trotzdem gibt es aus Sicht der EU-Chefdiplomatin keine Wahl. Nur wirtschaftliche Stabilität, so sagt Kaya Kallas, könne eine Entwicklung wie in Afghanistan verhindern. Mit der Aufhebung der Sanktionen haben syrische Banken wieder Zugang zum europäischen Finanzmarkt. Man hofft, dass Anleger aus Europa investieren in den Wiederaufbau Syriens. Vorher hatte schon die amerikanische Regierung die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben. Washington bemüht sich um Einfluss und auch die Türkei steht schon eng an der Seite der neuen Machthaber in Damaskus. In dieser Situation, so sagen EU-Diplomaten, sollten die Europäer nicht beiseite stehen.
Wirtschaft. Gut 150.
Da war ich ein kleines bisschen zu schnell. Ich möchte Ihnen natürlich noch erklären, worüber wir jetzt eigentlich reden. Und das ist mal wieder über die Bahn, die, ja, nicht wirklich Geld verdient. Im vergangenen Jahr hat sie 1,8 Milliarden Euro Verlust gemacht. Einer der Gründe dafür, viele Plätze in den ICEs und ICs bleiben leer, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Zwar scheinen inzwischen wieder mehr Menschen in die Züge des Staatskonzerns zu steigen, aber die Bahn möchte noch mehr neue Fahrgäste gewinnen, unter anderem dadurch, dass sie jetzt noch mehr Tickets zu Schnäppchenpreisen verkauft. Johannes Frewe dazu.
Gut 150 Millionen Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn 2019 im Fernverkehr. Bis 2030 sollen es doppelt so viele werden. Davon ist die Bahn mit 133 Millionen im Vorjahr allerdings weit entfernt. Aus der Zäsur der Lockdowns in der Corona-Krise. Teils waren ICE nur zu 5% ausgelastet, hat sie bisher nicht zu Vorkrisenzahlen zurückgefunden. Allerdings deute sich in den ersten 4 Monaten an, dass sich die Passagierzahlen nun wieder erholten, resümiert Stefanie Berg, Vertriebsvorständin des Fernverkehrs der Bahn.
Wir haben einen neuen Rekordwert für die Monate per April zu vermelden, nämlich 9% mehr Verkehrsleistung. Das bedeutet die Anzahl der Reisenden kombiniert mit der Reise weiter. Also noch nie waren so viele Menschen so weite Strecken mit uns unterwegs im Fernverkehr.
Damit die Bahn wieder in die Spur kommt, zündet sie ein Schnäppchenfeuerwerk. Nicht nur Verspätungen vergraulen Kunden. Mit dem subventionierten Deutschlandticket in der Tasche wählen viele die Regionalbahn. In einst ertragsstarken ICE-Fernzügen fehlen hingegen zahlende Passagiere. Dort gilt das Deutschlandticket nicht. Hinzu kommt, Siemens liefert wie bestellt immer neue ICE-Züge. Das Sitzplatzangebot wächst. Zahlreiche Schnäppchen sollen Kapazität und Nachfrage wieder besser ins Lot bringen.
Da ist für die Schnäppchenjäger genauso etwas dabei wie Menschen mit Komfortanspruch, die flexibel reisen wollen. Und ich glaube, ein besonderes Highlight ist der neue Kurzstreckenpreis, der jetzt schon ab 6,99 Euro zu haben ist. Jetzt heißt ganz konkret ab dem 15. Juni.
Die Auslastung der Inlandsfernzüge lag im ersten Quartal bei mageren 42%, ganz anders auf Fernverbindungen ins Ausland. Flughäfen klagen über Passagierschwund, Etwa der ICE von Berlin nach Paris ist hingegen rappelvoll.
Ja, die Direktverbindung hat immer eine Auslastung von 80% plus. Wir sehen da Tage, an denen der Zug mit 90% ausgebucht ist. Das freut uns sehr, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Also insofern ermutigt uns das auch weiter, in das Thema Auslandsverbindungen zu investieren. Jüngst wurde ja eine neue Verbindung ab 26 angekündigt, dann von München über Innsbruck und Mailand nach Rom.
Zum bevorstehenden Himmelfahrtswochenende registriert die Bahn etwa 9, rund um Pfingsten 4% mehr Buchungen. Der Tipp der Bahn, besser an beiden Zugenden einsteigen. In der Zugmitte ist es in der Regel am vollsten.
Soweit Johannes Frevel aus Berlin und eine gute Nachricht für die A45 Gießen Richtung Aschaffenburg. Zwischen Langenselbold West und dem Langenselbolder Dreieck ist kein Falschfahrer mehr unterwegs. Kann man in der Schule eigentlich vernünftig lernen, wenn dauernd irgendwo ein Handy vibriert oder piept oder wenn der Chat oder das Spiel auf dem Smartphone spannender ist als der Deutsch- oder der Matheunterricht? Viele Lehrer sagen nein. Und zumindest in Brandenburg hat dieses Nein jetzt Konsequenzen, denn ab dem kommenden Schuljahr sind in dem Bundesland Handys in den Klassen 1 bis 6 verboten. Und was sagen Schulen und Eltern zu dieser Entscheidung? Toni Schmidt hat nachgefragt.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreiselternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sieht die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit so einfach umgesetzt in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Berichtet Toni Schmidt aus Berlin um 0.48 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Es ist die Geschichte von David gegen Goliath, die da vor dem Oberlandesgericht in Hamm verhandelt worden ist. Ein Bauer aus Peru hat den Energiekonzern RWE verklagt. Ziel, das Unternehmen aus Deutschland solle sich finanziell daran beteiligen, das Haus des Bauern vor Schäden durch den Klimawandel zu schützen. Denn, so der Bauer, an diesem Klimawandel hat RWE einen entscheidenden Anteil. Allerdings, am Ende gewinnt Goliath und nicht David, doch für Klimaschützer und den Bauern aus Peru ist diese Niederlage trotzdem ein Erfolg. Warum, erklärt Olaf Biernert.
Nach fast 10 Jahren hat er die Klimaklage am Ende doch verloren. Der Bauer Saul Luciano Liua aus Peru. Das Oberlandesgericht Hamm hat seine Klage abgewiesen. Der Essener Energiekonzern RWE muss sich also nicht am Hochwasserschutz in der Heimat des Peruaners beteiligen. Die Anwälte des Klägers feierten das Urteil aber dennoch wie einen Sieg. Der Peruaner wurde per Laptop zugeschaltet. Es wurden Schilder hochgehalten, auf denen stand Historie. Sieg. Anwältin Roda Verheyen bekam einen Blumenstrauß.
Ich bin natürlich total dankbar. Ich bin echt überwältigt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist mehr als irgendein Präzedenzfall. Es ist der Präzedenzfall der Welt bislang, glaube ich.
In dem Prozess wollte der Bauer erreichen, dass RWE für den Klimawandel mitverantwortlich gemacht wird. Der Essener Konzern sollte sich an Schutzmaßnahmen in seinem Heimatdorf in Peru beteiligen. Sein Haus liegt unterhalb eines Sees, umgeben von den Gletschern der Anden. Weil die schmelzen, befürchtet der Kläger einen Erdrutsch und eine Flutwelle, die sein Haus unterspülen könnte. Warum das Gericht die Klage abgewiesen hat, erklärt Sprecher Daniel Große-Kroll.
Begründet hat das Gericht es damit, dass es nach intensiver sachverständiger Begutachtung keine Gefahr für das klägerische Grundstück hat feststellen können.
Auch wenn der RWE-Konzern konkret in Peru nicht für die Folgen des Klimawandels haften muss, hält die Anwältin des klagenden Bauern aus Peru den Prozess für einen Erfolg. Das Gericht habe eine Grundsatzentscheidung gefällt, Roda Verheyen.
Der Senat hat eben ausgeführt, warum in diesem Einzelfall das Haus meines Mandanten, ich sag mal, ein Stück zu hoch lag, um tatsächlich relevant im Risiko zu sein. Aber es gibt natürlich andere Fallgestaltungen, wo das dann im Einzelfall, wie er deutlich gesagt hat, dann anzuwenden wäre. Das Wichtigste ist für mich allerdings wirklich die Präzedenz. Es ist die Feststellung, dass es die Notwendigkeit gibt, dass sich große Emittenten mit den Folgen ihrer Emissionen auseinandersetzen.
Der Essener Energiekonzern RWE sieht sich hingegen bestätigt. Man habe sich ohnehin immer an geltendes Recht gehalten. RWE-Sprecher Matthias Beigel.
Ist für uns ein guter Tag. Das Gericht hat entschieden, die Klage gegen RWE war unbegründet. Und damit ist der Versuch, hier einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen, auch in dieser zweiten Instanz klar gescheitert. Wir halten es zudem für einen völlig falschen Ansatz, klimapolitische Forderungen über NGOs in deutsche Gerichtssäle zu verlagern. Das kann nicht die Lösung sein. Das würde den Industriestandort Deutschland massiv gefährden.
Weltweit laufen derzeit hunderte Klimaklagen, vor allem gegen Regierungen. Auch einzelne Unternehmen wie Shell, BMW, VW oder Mercedes wurden immer wieder verklagt. Christoph Balz von der Umweltorganisation Germanwatch glaubt, dass dem Prozess des Bauers aus Peru gegen RWE aber eine besondere Bedeutung zukommt.
Es bedeutet für die Politik, dass sie schauen muss, wenn wir jetzt nicht eine Klage nach der anderen auf dieser Grundlage bekommen wollen, dass sie dann politisch das regeln muss, dass diese großen Emittenten in die Pflicht genommen werden für diesen Schaden. Das heißt, es ist eine Grundlage für weitere Klagen, es ist eine Grundlage für ein anderes Verhalten der Unternehmen und es ist eine Grundlage für die Politik zu handeln.
Eine Berufung des Urteils aus Hamm wurde nicht zugelassen.
In vielen Großstädten gehören sie inzwischen fest zum Straßenbild. Barbershops. Und in so manchem wird auch schwarz gearbeitet. In Brandenburg ist das jetzt bei einem Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert worden. Doch das Ziel der Aktion war es, nicht nur Menschen zu finden, die arbeiten, ohne Steuern und Sozialabgaben zu zahlen. Die Fahnder wollten auch aufklären und auf Alternativen aufmerksam machen.
Dieses Geräusch bestimmt den Alltag von Shadi Al-Shahar und seinen 2 Mitarbeitern. In seinem Barbershop im Potsdamer Zentrum Ost bietet er für Jungs und Männer alles an, von der Rasur über Trendfrisuren bis hin zur Gesichtspflege. Vor 15 Jahren kam Shadi Al-Shahar nach Deutschland und konnte lange nicht in seinem Beruf als Friseur arbeiten. Der Weg bis zur Anerkennung seines Abschlusses war lang.
Ja, ich bin Meister, ich bin Lehrchef. Aber ich komme aus dem Libanon. Aber in Libanon ist es 20 Jahre Arbeit in Friseur, aber in Deutschland 15 Jahre.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Auch das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shahar bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shahar.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ne? Ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so Reneland. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema des In-Arbeit-Bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Über den Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg war das Amelie Ernst.
Kultur.
Die Musikerin Sophia Kennedy ist in den USA geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Sie lebt in Hamburg und Berlin, macht Musik fürs Theater, wirkt in Hörspielen mit und singen tut sie natürlich auch. Vor kurzem ist ihr neuestes Album erschienen, das heißt Squeeze Me, und Vanessa Wohlrath hat reingehört.
Auf und ab reiten die Klaviertasten in dem Song Rodeo von Sophia Kennedy. Das Rodeo-Reiten, eine amerikanische Tradition, die die Musikerin mit Wurzeln in Baltimore auch schon in ihren Bühnenauftritten aufgegriffen hat, mit einer Performance auf einem mechanischen Bullen. In dem Song steht dieser schwankende Ritt fürs Leben. Wohin die Reise geht, wer weiß das schon.
Jetzt bei diesem Stück Rodeo geht es ja gar nicht so sehr um den Bullen oder das Pferd oder den Stier oder welches Tier man da auch mit assoziiert, sondern eher, ja, vielleicht auch ein Selbstgespräch. Man ist auf einer Reise.
So eine wackelige Reise ist es eher.
Sagen Sophia Kennedy und ihr musikalischer Partner Mense Rehns, Teil der Hamburger Punkband Die Goldenen Zitronen. Auf ihren wackeligen Trip, der tatsächlich sehr nach vorn geht, nehmen uns die beiden nun mit auf ihren dritten Studioalbum Squeeze Me.
Ja, das ist ja so für mich so ein Plastiktitel. Das kommt ja eher so aus der Marketingabteilung von so faken Plastikspielzeugen. Also wenn du so in, gerade in amerikanischen Supermärkten, wenn man da so durch, oder daher kenne ich halt diesen Slogan auch.
Excuse me.
Dass man da so durch so die Regale geht und dann ist da so ein lebloses Ding hinter so einer Plastikbox und dann guckt der Bauch aber irgendwie raus, wenn man da drauf drückt, sollen lustige Geräusche rauskommen. Und ich finde immer dieses cartoonhafte Spiel eigentlich ganz interessant.
Cartoonhaft, abstrakt, fake. Entlang dieser Parameter bewegen sich die Songs auf Squeeze Me. Auf textlicher Ebene berühren und überspitzen sie Themen wie Macht und Ohnmacht, stellen Fragen wie, wo stehe ich, wer bestimmt über mich und wen lasse ich vielleicht auch bestimmen. Musikalisch schlägt sich das in poppigen Klavier- und Gitarrenmelodien nieder, in groovend tragenden Balladen, die mit elektronischen Soundeinlagen spielen. Sophia Kennedys Stimme zeigt sich hier im Vergleich zu ihren ersten beiden Alben besonders facettenreich. Die 35-Jährige unterstreicht und konterkariert die unterschiedlichen Stimmungen, die auf Squeeze Me aufgemacht werden, klingt mal kühl wie Iggy Pop, mal unheimlich wie Aldous Harding, mal niedlich, empathisch oder überdreht.
Also je nach Song und je nach Begebenheiten und nach Stimmung hinterfrage ich eben, wer ist diese Person, die jetzt gerade singt und zu wem singt sie und was für eine Schattierung oder was für ein Charakter oder so braucht es, damit ich das zum Punkt bringen kann. You squeeze everything.
cheeks. Squeeze Me von Sophia Kennedy ist ein Popalbum, das, um beim Titel zu bleiben, die Arme weit öffnet, einen mit seinen flippig warmen Songs umschließt und in Geborgenheit wissen lässt, das gleichzeitig aber auch kräftig zupackt, wenn man es am wenigsten erwartet. Große Geste, großes Kino.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Morgen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit, sagte Bundeskanzler Merz. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen sollen deshalb schnell beschlossen werden. Ebenso wie Bürokratieabbau und niedrigere Energiepreise. Die Koalition will außerdem die notwendigen Gesetze für das staatliche Infrastrukturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschieden. Deutschland wird die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin mitgeteilt. Mit den Waffensystemen könne die Ukraine auch gegen militärische Ziele in Russland vorgehen. Russland hat der neuen Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Im Gazastreifen soll es bei einem Sturm auf ein großes Lagerhaus des UN-Welternährungsprogramms mehrere Tote gegeben haben. Die Organisation teilte mit, Horden hungriger Menschen seien in das Gebäude eingedrungen. Dabei sei es offenbar zu einem großen Gedränge gekommen. 4 Menschen wurden laut palästinensischen Angaben getötet. Heute beginnt das Bundesfinale von Jugend forscht in Hamburg. Mit dabei sind auch 8 Nachwuchswissenschaftler aus Brandenburg. Ute Sander.
Die Brandenburger Jugendlichen hatten sich zuerst in Regionalwettbewerben und dann im Landesausscheid für das Bundesfinale von Jugend forscht qualifiziert. Sie sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und gehen in Frankfurt-Oder, Neuenhagen bei Berlin, Bernau, Eisenhüttenstadt und Cottbus zur Schule. In ihren Forschungsprojekten haben sie sich mit Libellenpopulationen, Farbstoff-Solarzellen, Astrophysik, künstlicher Intelligenz, Quantenmechanik und Raumklimasteuerung beschäftigt. Am Sonntag werden in Hamburg die Bundessieger gekürt.
Christi Himmelfahrt ist einer der einsatzreichsten Tage für die Polizei. Brandenburgs Polizei rät daher zu erhöhter Rücksicht im Straßenverkehr. Je mehr Menschen unterwegs sind, desto größer sei die Gefahr von Unfällen, sagt Stefanie Pilz, die Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam.
Das liegt vor allen Dingen natürlich daran, dass traditionell viele Menschen unterwegs sind, sich treffen mit anderen oder einfach den Feiertag genießen, manchmal auch in kleinen Personengruppen unterwegs sind oder irgendwelche Aktivitäten machen. Wir sind landesweit mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz und natürlich werden wir dabei auch und vor allen Dingen den